Was geht ab, Leute? Hier ist Macho Menmo vom Core-Gamer-Treff Podcast. Wir treffen uns hier regelmäßig im Core-Gamer-Treff in Mönchengladbach, um eine geile Zeit miteinander zu verbringen. Wenn ihr auch Bock habt, coole neue Leute kennenzulernen, die euer Gaming-Hobby teilen, dann kommt uns einfach besuchen, jeden Dienstag um 17 Uhr und jeden Samstag um 14 Uhr. Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge. Ja, Leute, willkommen zurück im Core-Gamer-Treff-Podcast. Macho Menmo hier und ich habe heute den Blue hier aus der Guilty Gear Strive-Community.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
Ja, gerne. Für alle, die dich vielleicht noch gar nicht kennen und vielleicht auch nicht so in deiner Bubble unterwegs sind, erklär mal, wer du bist, was du machst und wie du zu Gaming gekommen bist.
Für die mich nicht kennen, ich bin der Blue. Die meisten Leute werden mich wahrscheinlich entweder aus dem Inside Game kennen. Ab und zu bin ich auch im Guilty Gear Strive Hard Edge Channel unterwegs. Und ansonsten natürlich für alle Striver bin ich natürlich in den Strive Discord Servern immer zu finden. Und meistens auch auf den größeren Majors jetzt, auch in Europa, war ich auch immer zu sehen oder aufzufinden. Und ja, bin eigentlich hauptsächlich in Guilty Gear Strive unterwegs und aktuell versuche ich an meiner Cammy zu arbeiten für Street Fighter 6, aber ja.
Und wie bist du zu Gaming gekommen, so von klein auf?
Und dann
zu Fighting Games bzw. zu Guilty Gear irgendwann?
Dann? Ja, also zu Gaming gekommen, also wenn ich richtig, richtig weit zurückgehe, dann würde ich sagen, boah, ich war so 8 Jahre alt, Rayman 2 und 3 auf dem PC, dann irgendwie so eine gecrackte Kopie auf dem USB-Stick irgendwie gehabt. Genau, hab damals dann Rayman 3 und 2 gespielt, dann für irgendwie ein paar Jahre war das so voll mein Ding. Und dann so mit Anfang der Pubertät habe ich dann angefangen Need for Speed 4 zu spielen, Need for Speed Hot Pursuit und Undercover.
Ja.
Und danach war so eine Phase, wo da habe ich die ganzen Assassin's Creed Teile jedes Jahr gespielt. Dann irgendwie angefangen mit Assassin's Creed 2, Brotherhood, Revelations 3 und so, da war ich voll im Fieber. Heute interessiert mich das gar nicht mehr, finde ich total interessant. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt hätte ich mich noch gar nicht so richtig als Teil von Gaming irgendwie bezeichnet, sondern ich hab das einfach gemocht, aber war jetzt nicht so mit meinen Gedanken hauptsächlich bei Gaming. Und dann eigentlich relativ spät, ich hatte halt immer nur einen PC oder hab dann für jahrelang halt auf dem PC der Eltern gezockt. Dann hatte ich dann irgendwann meinen eigenen PC, aber ich hatte halt nie eine Konsole. Und dadurch waren irgendwie viele Spiele gar nicht so auf meinem Radar drauf. Habe ich relativ spät, glaube ich, erst so mit 17, 18 habe ich mir dann eine PS4 geholt, weil ich nämlich auf dem PC Nier Automata gespielt hatte.
Ja, das ist dieses mega beliebte JRPG.
Das ist so ein JRPG, genau, Action JRPG von Platinum Games. Und das hat mich total gepackt und dann war das so, okay, ich muss irgendwie in JRPGs einsteigen. Und dann, der PS...
Rabbit Hole.
Ja, voll das Rabbit Hole, genau. Und da hatte ich so richtig meinen Einstieg dann in Gaming. Da hatte ich halt eine PS4. Und dann habe ich halt erstmal die ganzen Yoko Taro Games gespielt, also halt Nier Automata, dann nochmal auf PS4, dann Nier Replicant das war dann auf Xbox 360, dann Drakengard 3 auf PS3 und dieses ganze Yoko Taro Rabbit Hole, das ist nochmal so ein Riesending.
Sag mir doch mal, was so geil an diesem Yoko Taro Rabbit Hole ist, weil ich als Außenstehender, der nie JRPGs wirklich spielt, außer Tales of Symphonia, das Einzige, was ich je durchgespielt habe. Was ist so an Yoko Taro? Der ist ja so eine richtige Figur, dieser Typ.
Ja, also das Interessante, ich glaube, jeder hat da so einen eigenen Zugang. Aber ich denke, das, was Yoko Taro interessant macht, ist, dass er Videospiele erstellt, die versuchen, den Spieler emotional zu berühren auf eine Art und Weise, wie es nur Videospiele tun können. Und ich glaube, das findet man, der hat so einen gewissen Autismus.
Okay.
Den man sonst irgendwie bei Kojima findet.
Yeah.
Aber der ist dann nochmal ganz anders ausgeprägt.
Uh-huh.
Und da sind einfach viele, also es ist einfach Storytelling, das nur in Videospielen so funktionieren kann. Und es ist halt sehr so, es fließt sehr viel Wissen über Videospielgeschichte allgemein auch in diese Spiele hinein. Also es ist auch voller Referenzen und wenn man so in der Videospielwelt irgendwie aktiv ist, dann versteht man die Sprache, die Yoko Taro spricht. Und ansonsten ist halt Yoko Taro interessant, weil er halt so ein super Team an Leuten hat. Also er arbeitet immer mit Yosuke Saito zusammen, der ist halt auch der Producer von Dragon Quest. Und der hat halt noch den Musikkomponisten Keiichi Okabe da. Und der macht halt so den besten, ich würde wahrscheinlich sagen, so Top 2 Musikkomponisten in der Videospielszene.
Da traveln Leute auch echt, habe ich gesehen, mal nach London und so für.
Für die Nier-Konzerte, Square Enix, die merken auch das Nier-Franchise quasi nur über die Musik. Ich habe im Prinzip Nier Automata damals gespielt und noch nie etwas vorher gespielt gehabt, das mich so sehr dann nachhaltig geprägt hat im Sinne von, wie ich über die Welt nachdenke, wie ich über Zwischenmenschlichkeit nachdenke. Das hat mich irgendwie emotional und auf einer persönlichen Ebene total berührt. Mhm. Und es war nicht nur so, ich zocke und hab Spaß und krieg da irgendwie mein Dopamin raus, sondern es war mehr so Gedanken anregen und was dann daraus passiert. Und deswegen, alles, was Yoko Taro berührt, ist sofort irgendwie auf meinem Radar drauf.
Und was hat's mit diesem komischen, mit dieser Kopf, den man immer sieht, damit auf sich?
Also er trägt halt die Maske von Emil, das ist einer seiner Charaktere aus seinem Nier-Franchise.
Okay.
Und ich meine, klar, wenn man den Charakter kennt, dann weiß man, wozu die Maske halt gehört. Wenn man den Charakter nicht kennt, dann sieht es halt einfach nur aus wie so ein riesenbreites Grinsen.
Ja.
Letztendlich ist es aber so, dass er einfach ein super schüchterner Typ ist. Und ich glaube, er auch nicht so richtig über sein Privatleben oder sowas irgendwie sich äußern will. Aber gleichzeitig erzeugt er natürlich durch die Maske auch so eine Art Mythos.
Mhm.
Ne? Und ich glaube, es ist auch so lustig und die Leute finden es irgendwie interessant und man fragt sich immer so, wer ist er?
Aber man weiß auch gar nicht, wie er aussieht.
Es gibt Fotos, aber ich glaube nicht, dass die absichtlich im Internet kursieren sollten. Also klar, der ist halt
auch. Er will es auch verdeckt halten, wie er aussieht.
Ich glaube schon. Also ich weiß es nicht, wie genau er dazu steht. Also wenn man ihn googelt, dann findet man auch Gesichtsfotos von ihm, aber die werden jetzt nicht rumgeschickt, sondern ich glaube, alle respektieren, dass er gerne irgendwie nur mit Maske auftritt.
Mhm.
Aber ja, auf jeden Fall sehr coole Figur. Und genau, der hat mich dann da reingezogen und dann wollte ich halt andere japanische Regisseure, also Videospielregisseure mir halt anschauen. Und dann bin ich halt relativ schnell zu Fumito Ueda gekommen, der dann halt hier Shadow of the Colossus und The Last Guardian und Ico gemacht hat. Dann habe ich das gezockt und wollte halt alles irgendwie spielen, was so ein bisschen seltsam aus dieser japanischen Ecke quasi kommt, weil ich das halt nie kannte. Bis zu dem Zeitpunkt war ich halt so der Ubisoft Open World Map-Marker-Abarbeiter und das war so, okay, das ist jetzt total boring und wollte halt mir irgendwie alles anschauen, was so in dieser japanischen Welt halt passiert und dann genau ein paar Jahre später habe ich dann Final Fantasy dann auch nochmal entdeckt, Final Fantasy 7 Remake dann auch, war auch mal so ein Einstiegspunkt für mich, genau. Und witzigerweise hätte ich zu dem Zeitpunkt gesagt, Fighting Games nie in meinem Leben. Also, never ever.
Weil du die nie kennengelernt hast oder weil du die gesehen hast und falsch verurteilt hast?
Sowohl als auch. Also, ich hab's halt dann immer gesehen und war so, okay, da drücken Leute irgendwelche Knöpfe und das ist irgendwie dumm. Und was soll denn der Scheiß?
Ja, lustig. Ja, so habe ich das früher auch gesehen, tatsächlich.
Ja, und
als kleiner Junge wusste ich es auch nicht besser. Heute ärgere ich mich dafür, weil ich hätte vielleicht richtig gut werden können, wenn ich früh genug angefangen hätte.
Ja, so, es hat auf jeden Fall zumindest damals für mich irgendwie das falsche Image erzeugt. Ja. Und ja, halt die klassischen Faktoren so. Erstens, es sieht aus, als würde man nur Knöpfe drücken und es hat irgendwie keinen Sinn. Dann war das auch für mich so, okay, es ist einfach nur so Gewalt aus Jux. Ne? So, okay, die hauen sich irgendwie die Köpfe ein und dann wird man da irgendwie seine Aggression los. Und dass es irgendwie eine sehr gedankliche Tiefe hat und viel Überlegung, dass da viel Überlegung reinfließt, das hätte ich zu dem Zeitpunkt, das sieht man denen nicht an.
Mhm.
Und deswegen war das so, dass ich dachte, Fighting Games, was soll der Scheiß? Werde ich nie in meinem Leben anrühren. Also
wie ich jetzt über FIFA denke, hast du wahrscheinlich dann damals über Fighting Games gedacht.
Quasi, ne? Also, wenn man mich damals gefragt hätte, boah, ja, in ein paar Jahren wirst du irgendwie mehrere Fighting Games Turniere irgendwie organisieren und du wirst reisen und das dann zocken und mit einem riesen Stick, mit einer Kiste mit Knöpfen rumreisen. Ich dachte, du spinnst, werde ich nie machen. Aber ja, so vertut man sich. Genau, und vielleicht kann ich dann auch direkt sagen, wie ich dann zu...
Genau, springen wir da direkt mal rein, das ist ein guter Übergang jetzt.
...zu Fighting Games gekommen bin. Wie gesagt, war der absolute JRPG-Gamer, also viel auch so Action-Games gespielt, hatte dann später noch so viel Platinum-Games gezockt, wegen Nier dann auch, irgendwie Bayonetta und so ein Kram. Fighting Games gar nicht auf meinem Radar, aber war natürlich dennoch immer durchaus Japan interessiert und auch Anime interessiert. Und dann genau ging halt die Pandemie los. Also quasi Jahre später, wann ging Pandemie los? 2020, ne?
Ja,
Vor
Anfang
ja,
20 dann, oder der erste
2020.
Lockdown dann, ja.
Genau, und dann so zu Pandemiebeginn hatte ich dann irgendwie viel Zeit. Und zu der Zeit hat dann Arc System Works, beziehungsweise Bandai Namco, die das dann gepublished haben, die haben dann voll die Werbetrommel für Guilty Gear gehauen und Trommel gerollt, gehauen? Ja.
Werbetrommel gerührt.
Gerührt. Genau. Und dann hatte ich halt einfach über YouTube einfach so Trailer und Footage davon gesehen und dachte so, das sieht richtig geil
Der
aus.
erste Trailer war krass, ey. Ich
Ne?
weiß nicht, wir haben den hier gesehen. Holy shit, Junge.
Das,
Die gehen all out, haben wir gesagt.
all out. Und die Sache ist auch die, dass so ein bisschen Anime-Games mit richtig geiler Ästhetik selten sind. Also es gibt dann, also Persona ist dann eigentlich schon so der Ausreißer, was so an, also Anime-Games, die auch eine Anime-Ästhetik haben und dabei gut aussehen, sind meiner Meinung nach recht selten.
Es gibt viele, die schlecht aussehen.
Es
Das
gibt
ist
viele, die sehen scheiße aus,
ja.
und dann so irgendwelche komischen RPGs, die dann irgendwie keinen juckten. Und irgendwie so ein Anime-Game, das richtig gut aussieht, hatte ich dann das erste Mal gesehen mit Persona. Also Persona 5 damals, habe ich dann auch Persona 5 und Persona 5 Royal dann auch durchgespielt. Und dann habe ich halt Guilty Gear Strive gesehen und dachte so, meine Fresse, ich habe noch nie etwas gesehen, das so scheiße geil aussieht. Und es sah halt einfach aus wie so ein richtiger Anime, aber hatte dann nochmal so eine eigene Ästhetik, was natürlich auch 3D ist. Also zumindest in 3D animiert.
Ja, das ist ja die Taktik dahinter.
Ne,
Das
die
ist in
Taktik
3D
dahinter.
animiert, aber es sieht aus, als wäre es gezeichnet, ne?
Richtig,
So.
und ne, dann auch mit den, ich habe vergessen, wie die Technik genau heißt, aber quasi mit den Frames, die dann quasi fehlen, ne, wo das dann so eine Low-Frame-Ästhetik irgendwie, Low-FPS-Ästhetik dann bekommt. Und genau, dann liefen dann die ganze Zeit die Trailer davon und dann war das aber, glaube ich, noch so ein bisschen on the horizon. Und dann hatte ich mir nämlich kurz davor, genau, das habe ich ganz vergessen zu erzählen, hatte ich kurz davor, war nämlich angekündigt, dass der PlayStation 3 Store schließt.
Oh.
Der PSN Store schließt. Und dann bin ich halt also die ganzen PS3, also PSN-Games auf PS3 durchgegangen, die man halt noch kaufen müsste, bevor der Store schließt. Letztendlich haben die das ja alles nochmal zurückgenommen. Der PSN Store ist ja immer noch offen für
Jetzt ist er
PS3.
immer noch offen.
Der PS3 Store ist immer noch offen,
Ah, okay.
weil es da so einen riesigen Shitstorm gab.
Ja, ich dachte, dass es aber mittlerweile zu wäre. Aber jetzt ist immer noch nicht
Ist
klar,
immer
wann er
noch.
überhaupt mal zumacht, oder?
Genau.
Okay.
Also, die haben gesagt, der bleibt offen. Und ich hoffe, dass er immer offen bleibt.
Hm.
Aber damals war halt dann so die Panik. Ne? Er wird dann schließen. Und dann
Ja.
habe ich mir damals dann, auch wieder wegen Ästhetikgründen, mir dann Darkstalkers Resurrection für die PS3 geholt, weil ich dachte, so war cool und hatte dann auch so YouTube-Videos gesehen, okay. Und hab mir dann einfach deshalb, einfach aus Jux und Langeweile, mir dann ein Fightstick gekauft für Darkstalkers Resurrection. So, obwohl ich halt nie irgendwie vorhatte, jetzt auf Turniere zu fahren oder offline zu zocken oder sonst was, sondern dachte einfach so, okay, ich hole mir einen Stick, hab da irgendwie jetzt gerade das Geld für und deswegen habe ich auch bis heute Morrigan noch auf meinem Stick drauf. Und dann habe ich das irgendwie eine Woche gespielt, aber online ist natürlich da keiner, ne? Also hat zwar Rollback, aber ist halt auf PS3. Die Leute sind, was ich jetzt weiß, alle auf Fightcade, die halt Vampire spielen. Genau, und dann kam Guilty Gear Strive raus, dann habe ich Darkstalkers quasi sofort vergessen. Und dann habe ich richtig viel Guilty Gear Strive einfach online gegrindet und gezockt. Und es war dann quasi mein erstes Fighting Game.
2020 dann.
2020, wenn ich mich richtig erinnere, genau. Also quasi zu Release, habe das dann gepreordert, das Game. Das kam dann raus und dann habe ich das quasi gezockt, gezockt, gezockt ohne Ende. Hatte sehr viel Zeit, sehr viel Freizeit, die ich dann auch investieren konnte. Und durch das Online-Ranking-System von Guilty Gear Strive hat mir das dann auch einfach richtig viel Spaß gemacht zu zocken. Und da waren eigentlich zwei Aspekte wichtig. Ich konnte keine Fighting Games spielen, aber das Spiel sah richtig geil aus. Das heißt, ich habe nur auf die Fresse gekriegt und hatte Spaß. So, das war so, ich wollte einfach die nächste Szene sehen und den nächsten Move sehen und irgendwie den nächsten Special sehen und die nächste Super sehen und die nächste Interaktion sehen und hatte einfach total das Interesse daran, weiter zu spielen und mehr von diesem Spiel zu sehen, einfach nur aufgrund der Ästhetik. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich noch gar keinen Anspruch, irgendwie gut zu werden, sondern ich wollte einfach nur mehr von dieser Optik aufnehmen. Und hab dann nur aufs Maul gekriegt. Nur.
Ja, das ist sehr interessant, dass du das so erwähnst, weil das ist wirklich eine Seltenheit, dass jemand darüber die Motivation findet, in Fighting Games zu bleiben. Ich habe ja schon mit so vielen Leuten gesprochen, die Fighting Games angefangen haben, Leute, die dabei geblieben sind, Leute, die es gedroppt haben. Und ja, es ist halt echt äußerst selten, dass jemand schafft, rein von der Ästhetik sich so sehr motivieren zu lassen.
Also ich weiß nicht, ob es rein, also ich würde nicht sagen, dass die Ästhetik das ist, was mich dann dazu gebracht hat, dabei zu bleiben langfristig. Aber es war auf jeden Fall das, was mir so ein, zwei Monate so den Kickstart gegeben hat, um einfach erstmal einzusteigen.
Ja, und das ist auch wichtig. Das ist auch die wichtigste Phase, ne? Weil in den ersten ein bis zwei Monaten droppen die meisten Leute.
Richtig, richtig. Ne? Und so, dass ich dann irgendwie verloren habe, war mir dann egal. Und ich hatte dann einfach meinen Spaß damit und wusste so, ich werde eh nicht gut, das ist voll schwer. Und was brauche ich mir? Ich brauche mir gar nicht Gedanken darüber zu machen, jemals gut darin zu werden. Ich spiele einfach, weil ich Spaß habe. Und das andere war eben, dass es dieses Tower-System gab. Ich weiß nicht, ob du darüber Bescheid weißt.
Ja, klar, da wurde ja sehr viel...
sehr viel diskutiert, ja, heute ist auch sehr in Kritik, aber damals, und ich würde auch, ich meine heutzutage vielleicht nicht mehr so, weil das Player-Level halt sehr gestiegen ist, aber damals war das perfekt, weil ich halt einfach auf meinem Floor bleiben konnte, mit Leuten, die genauso schlecht waren, auch nur Button-Masher waren wie ich, und ich dadurch nicht komplett zerstört worden bin.
Ja.
Ich war nicht in der Corner, versucht dann irgendwie eine Millisekunde zu blocken und fresst dann irgendwie eine 36-Hit-Kombo oder in Strife dann eher eine Counter-Hit-Kombo, wo ich dann 90% HP verliere und wie das wiederholt sich, sondern ja, ich meine, Neutral haben wir nicht gespielt, aber ne, es gab dann so 2-3 Hit-Kombos, die waren natürlich scheiße und absolut unoptimal, aber das Level war ähnlich, wir waren alle gleich scheiße so. Und wenn ich dann Bock hatte, mit zu sehen, was halt mehr geht, konnte ich halt einfach einen Floor höher gehen, ne, und da halt mich dann von den besseren Leuten dann einfach verkloppen lassen. Und gleichzeitig konnten aber nicht die höheren Floors auf die niedrigeren Floors gehen, um die halt zu bullien. Und dieses System ist zumindest für Einsteiger super, super, super gut. Und das hat mir halt erlaubt, einfach Spaß an dem Spiel zu behalten, also für eine gute Weile. Und danach bin ich dann halt in Open Park, wo dann quasi alle, also jegliches Level, also es ist so ein bisschen wie Casual bei SF6 ist auch ein bisschen, wird man bei Casual bei SF6 auch gegen alle gematcht? Weiß ich gar nicht.
Puh, da fragst du jemanden, ich spiele ja echt so gut wie kaum online. Ich wüsste gar nicht, was, doch, ich habe irgendwann mal diese Casual Queue gemacht. Ich glaube, nee, das bin ich mir nicht sicher.
Wie dem auch sei, es gibt auf jeden Fall bei Strife einen Open Park, wo halt quasi es kein Skill-Ranking gibt. Also da kann einfach jeder gegen jeden matchen. Und da habe ich dann irgendwann dann auf einmal Bock bekommen, gut zu werden. Und ich habe mich dann halt schnell in meinen Main halt verliebt. Milja, meine Waifu, wie viel sicherlich viele wissen. Und habe dann einfach im Open Park dann so richtig lange Sets gespielt. Also viele Mirror-Matches auch. Und dann so 1 zu 100, 1 zu 150 einfach gezockt und immer gerematcht ohne Ende, weil ich einfach dachte, okay, ich habe mich jetzt genug verkloppen lassen, ich muss irgendwie besser werden. Und es kann ja nicht sein, dass ich jetzt irgendwie anderthalb Monate hier sitze und nicht besser werde. Und dann hatte ich einfach, irgendwie hat mich das dann gepackt und hatte dann so einen Willen, mich dann einfach verhauen zu lassen für 100 Matches, um dann halt besser zu werden, um dann irgendwie was zu lernen. Und ich glaube, das war dann auch der Einstieg, wo ich dann so ein bisschen in Kontakt kam mit Leuten aus der FGC, weil ich dann halt gegen gute Leute gematcht habe, ich aber total schlecht war, aber die dann gesehen haben, der ist willens, mich zu rematchen, auch wenn ich den komplett zerstöre. Und dann haben die mich halt dann teilweise angefangen anzuschreiben, so, warum rematchst du 50 Mal gegen mich und du verlierst 50 zu 0? Du bist doch wahnsinnig, was machst du denn, ne? Und dadurch kam ich dann ins Gespräch mit Leuten dann über Discord und so, oder halt über PSN. Und dann kam ich halt im Austausch mit den Leuten und die haben dann gesagt, ey, du kannst ja vielleicht die Combo üben oder hier dieses YouTube-Video mal anschauen. Und währenddessen war es halt auch so, dass es unfassbar viel Content für Guilty Gear Strive gab, halt auf YouTube und so. Und ne, Rollback Netcode hat dem natürlich auch super geholfen. Und es war halt richtig so, alle zocken online, alle sind zu Hause, alle haben Zeit. Unfassbar viel Fighting Game Content auf YouTube und auf Twitch. Und über Discord konnte man halt Leute erreichen. Und dann habe ich halt ja mich richtig vermöbeln lassen und dann langsam, aber sicher dann dazugelernt und bin dann besser geworden. Und ja, dann war ich irgendwo drin und hatte dann halt da diese Online, also verschiedene Guilty Gear Strive Online-Discords halt entdeckt. Und ja, bin dann einfach in Kontakt mit Leuten gekommen, habe viele andere Milia-Spieler dann halt online kennengelernt und Mirror-Matches gegen die gespielt und bin dann halt darüber besser geworden. Also das war so mein Einstieg dann, zumindest in die Online-FGC.
Und du spielst selber auf der PS4, hast du gesagt?
Ich spiele auf PS5. Habe ich damals schon auf PS5 gezockt? Ich weiß gar nicht, ob ich da schon eine PS5 hatte, aber also sowieso PS4 und PS5 ist ja quasi dasselbe für GTG Strive.
Ja, hat das denn, Strive hat aber auch richtiges Crossplay auch noch bekommen, oder? Wie war das?
Genau, die haben Crossplay bekommen, aber recht spät. Mhm. Und ich würde eigentlich sagen, dass die, also der größte Teil der GTG Strive Community zockt auf PC. Mhm. Und deswegen waren auch die PlayStation und Online-Lobbys auch eine längere Zeit recht verlassen. Mhm. Aber dann waren halt so die PSN-Bros, die haben sich dann da irgendwie getroffen und ich habe damals dann auch den Winston kennengelernt, der halt so einer der Top 10 GTG Strive-Spieler in Europa ist und jetzt heutzutage auch bei vielen GTG Strive-Events auch regelmäßig Top 8 macht, das ist aus Holland, und den habe ich auch damals dann online kennengelernt und dann sind wir dann auch, dadurch, dass wir halt online immer gezockt hatten und uns halt über die Online-Lobbys kannten, haben wir dann gesagt, ey, wollen wir mal zu einem Guilty Gear Offline-Event fahren, als sie dann halt später angefangen haben, loszulegen, nachdem halt die Pandemie sich so ein bisschen gelegt hatte. Und ja, eigentlich kam Crossplay relativ spät. Also ich habe bestimmt ein Jahr oder so ohne Crossplay gezockt. Und als dann Crossplay da war, hat das der Community auch sehr gut getan, weil man dann einfach nochmal mehr sich austauschen konnte und die dann auch nochmal eine Änderung gemacht hatten wegen der Unreal Engine und wie die mit der PlayStation irgendwie zusammen agiert und dadurch war dann auch nochmal der Lag auf der PS5 dann nochmal ein bisschen weniger.
Stimmt, ja, Strive war das erste Spiel, wo die da so richtig mit der Unreal Engine zusammengearbeitet haben, geschafft haben, zu zeigen, dass es da ein Problem gibt mit der Unreal Engine und Input-Lag
auf der PlayStation. Und die hatten das dann behoben, das hat sich dann auch gebessert und genau, dann hatte ich dann, ich weiß gar nicht mehr, ob ich auf PS5 gewechselt bin oder immer auf PS5 war, I don't know anymore. Aber genau, ja, und dann hat sich das eigentlich so organisch entwickelt, dass ich dann erstmal nur PSN, dann halt mit den PC-Leuten dann halt in Kontakt kam und dann halt ja, einfach immer online über Discord Kontakt war. Wer ist im Chat?
Ja, ich schaue gerade, genau. Der Fleiso hat confirmed, dass man bei Street Fighter 6 bei Casual Match mit jedem gematcht wird, ja.
Genau. Ah, okay, ja, dann ist das und, ähnlich wie Open Park.
Der Arne Jesus schreibt, genau, der würde den Park mit dem Battle Hub vergleichen von Street Fighter.
Nur mit schlechterem Netcode. Also, ja, da kann man durchaus vergleichen, aber also Guilty Gear Strive könnte, also es ist witzig, weil Street Fighter 6 wird natürlich auf GTG Strive geschaut haben während der Entwicklung und gesehen haben, die haben super Rollback und das boostet das Game natürlich ungemein, was die Popularität angeht. Und dann kam halt SF6 raus und dann sah halt GTG Strive einfach sofort alt aus. Ja. Einfach was halt online anging. Also
heute sind die Strive-Spieler wiederum dann neidisch auf den SF6-Netcode.
Durchaus. Also der Netcode an sich, wenn man einmal im Matches ist, ist bei GTG Strive super. Mhm. Das Problem ist halt das Matching. Ne? Also bei SF6 kann ich einfach sagen, ich gehe in P-Mode, mach Matchmaking an und mach einfach P-Mode, bis ich gematcht werde.
Ja, das ist so, wenn ich mal online spiele, das Einzige, was ich mache, genau.
So, und dieses simple Feature gibt es bei Strive nicht.
Ja,
ne?
Das ist sehr geil
eigentlich. Ne? Also so bei Strive ist das dann, ich muss dann erstmal in so eine Lobby gehen, in den Tower dann muss ich halt auf das höchste Tower-Level gehen wo dann das Skill-Level auch zu breit gefächert ist inzwischen. Also die könnten das eigentlich inzwischen wieder aufsplitten, weil halt Floor 10 und der Celestial Floor, das sind die höchsten Floors bei Strive, die sind halt sehr gefüllt und die unteren Floors sind halt sehr leer. Das heißt, mit der Zeit müsste man eigentlich den nötigen Skill erhöhen, um diese höheren Level zu erreichen oder halt irgendwie nochmal höhere Ränge hinzufügen, weil sich das da sehr bald. Und dann musst du halt in den Tower und dann kannst du da quasi Matchmaking anmachen, aber dann kriegst du die ganze Zeit Fehlermeldungen. Dann sagt er irgendwie, dann kriegst du die ganze Zeit Disconnect-Fehler. Und ich glaube, seit ungefähr anderthalb Jahren gibt's dann auch nochmal so ein riesiges Network-Problem, wo es einfach so eine Firewall oder also eine Netzwerk-Lücke gab oder gibt.
Ja.
Gibt, ist noch ein bisschen unklar, die quasi für Hacker dann anfällig war. Und dann ist halt die ganze Zeit in der Gitte gestrived.
Ja, ich habe schon gelesen. Also gibt's echt irgendjemand, der anderen den Spaß kaputt macht?
Richtig. Also da sind dann, ist ein Riesenproblem, weil da halt dann gezielt Streams angegriffen werden. Ne? Mhm. Also da ist halt Offline-Events natürlich nicht davon betroffen, aber halt Online-Events, ne, da streamt dann einer oder streamt irgendwie eine Community, die haben dann ihr Online-Event da, ihr Online-Turnier. Wirst quasi abgeschossen, ne? Das heißt, dann läuft dann irgendwas und dann werden halt die Games der Spieler halt gecrashed über halt externe Mittel. Und das Problem war halt, dass Arc System Works da halt ewig lang drüber geschwiegen hat. Also, die haben so getan, als würde das nicht existieren. So, nein. Also, die haben auch nicht
der japanische Weg.
Ja, so. Die haben halt nicht acknowledged und jetzt vor ein paar Monaten haben sie dann gesagt, ja, wir geben zu, es gibt einen Hackermann und wir versuchen das Problem zu lösen. Das war schon mal eine Riesenerleichterung, dass sie es einfach anerkennen, weil sie nämlich davor immer gesagt haben, ja, wir bringen jetzt einen Network-Patch raus und dann kam der raus und dann dachten alle erstmal, yay, jetzt ist das Problem gelöst und dann einen Tag später, nee, ist immer noch da das Problem. Und jetzt kam vor kurzem wieder ein Patch raus, ist das noch unklar, ob das dann die permanente Lösung ist. Also, ich weiß nicht, was da los ist, ob die da nicht genug Ressourcen reinstecken oder ob die selber das Problem nicht richtig entdecken können. Aber das ist auf jeden Fall ein Riesenproblem jetzt, zumindest in der letzten Zeit gewesen, was halt Online-Events anging.
Mhm.
Das heißt, der Rollback ist super, aber an sich würde ich schon sagen, dass Guilty Gear Strive aktuell Street Fighter 6 einfach was das umfassende Online-System an sich.
Naja, die ganze Online-Experience wird natürlich gestört, je mehr unnötige Schritte man gehen muss. Ne?
Ja. Also ich muss halt irgendwie 10 Buttons drücken, bis ich ein Match habe und teilweise dann einen Button mashen und dann not able to connect, not able to connect und dann wiederholt sich das und wiederholt sich das. Und das ist dann einfach nervig, ne?
Also und auch diese typischen Matchmaking-Fehler, dass manchmal Leute gar nicht zusammenfinden können.
Ja, das ist einfach total scheiße. Und bei Street Fighter 6, ich mach das an, bin drin, kein Problem. Ne?
Ja, also bei Street Fighter 6 wirklich nicht nur der Rollback-Netcode, der ist Wahnsinn, sondern auch das Matchmaking. Also ich habe so selten mal, wenn ich mal online gespielt habe, Probleme gehabt, mit Leuten ein Matchmaking hinzubekommen. Und man kennt es ja aus anderen Spielen, dass dieser Moment, wo zwei Leute von einem Master-Server zusammen gematcht werden, bei Peer-to-Peer-Games immer so ein bisschen hakelig bei vielen Spielen ist und da immer mal wieder zu Problemen kommt, je nachdem, ob der eine NAT-Typ 1, 2, 3, so einen ganzen Quatsch muss man sich gar keine Gedanken machen bei SF6 gefühlt. Das funktioniert einfach.
Die haben einfach an alles gedacht.
Ja.
Die haben einfach an alles gedacht und Guilty Gear Strive oder beziehungsweise Arc System Works war da bisher einfach immer recht langsam.
Mhm.
Also bis wir dann auch mal einen NAT-Typ-Indikator hatten, das hat auch nochmal eine Weile gedauert. Ein Wi-Fi-Indikator gibt's immer noch nicht bei Strive. Also das sind so Sachen, da könnten die ein bisschen nachholen. Aber egal, ich beschwere mich nicht, weil ich habe eher das Gefühl, dass Guilty Gear Strive einen sehr positiven Einfluss auf die gesamte Fighting-Game-Szene allgemein hatte, weil die Entwickler alle gesehen haben, Rollback funktioniert.
Ja, genau. Strive war tatsächlich in der Zeit, in der es kam, in dieser Covid-Zeit, der perfekte Fang an der Stelle. Das hat einfach perfekt gezogen, weil die Leute einfach zu Hause geblieben sind und endlich ein Fighting Game vernünftig mit einem vernünftigen Netcode spielen wollten.
Ja.
Und ich habe ja auch zu Release, ich habe das Spiel auch sogar auf PS4 gekauft, einfach weil ich das unterstützen wollte, unabhängig davon, ob ich es am Ende gespielt habe oder nicht. Ich wollte das auch tatsächlich unterstützen, weil ich schon gemerkt hatte in der Beta, wie krass das ist. Ich hatte mich in der Beta einen Tag lang mit jemandem offline getroffen, weil die hatten ja in der Beta einen Offline-Modus, Offline-Versus, das weiß ich auch sehr zu schätzen. Das würde ich mir wünschen, dass das mehr Fighting-Games machen. Weil, sind wir mal ehrlich, Online-Beta, klar, ist das, worum es heutzutage geht. Das müssen die testen. Aber ich glaube, es würde auch keinen jucken, wenn man einfach einen Offline-Versus zur Verfügung stellt für Leute wie uns hier im Core-Gamer-Treff oder im Inside-Game, dass man einfach auch die Möglichkeit hat, schon direkt auch mal ein bisschen Versus gegen Freunde zu spielen und die darüber dann auch in das Spiel reinzuholen. Das hat Strive damals gemacht und so habe ich dann halt auch mit dem Christian, glaube ich, irgendwie den ganzen Tag offline gespielt. Ohne dass ich überhaupt diesen Online-Modus getestet habe, wo alle von geschwärmt haben. Und dann habe ich am nächsten Tag gedacht, komm, du musst jetzt auch mal als Online-Hater der Sache mal eine Chance geben. So. Und habe mich dann mal mit dem Cookie irgendwie ein paar Matches haben wir dann mal zusammengespielt. Und ich denke mir, what the fuck, das kann doch nicht sein. Es fühlt sich genauso an wie das, was ich gestern den ganzen Tag gemacht habe. Ja. Also das war für mich so der Moment, wo ich dachte, okay, hast vielleicht doch Unrecht gehabt, weil ich habe lange Zeit behauptet, weil ich es ja auch einfach nicht anders gesehen habe, dass Online-Spielen sich immer anders anfühlen wird als Offline. Also ich war wirklich der festen Überzeugung, dieses ganze Netcode-Ding ist ein Mythos. Das ist ein Buzzword und in Wirklichkeit wird es einfach niemals so sein, dass sich das so anfühlt, weil das gab es für mich einfach nicht. Gut, ich hatte auch nie Killer Instinct online gespielt, das hat man mir gesagt, das wäre auch tatsächlich
das sind so das erste Mal Pioniere.
Aber für mich war es das halt bei Strive und da habe ich dann gemerkt, okay, es ist doch kein Buzzword, das ist echt, du kannst online so spielen, wie du das, selbst wie ich, jemand, der halt stundenlang jedes Wochenende offline mit Leuten sich trifft und zockt, es ist dasselbe Feeling tatsächlich, wenn der Netcode perfekt ist. Ja,
ja, definitiv und Street Fighter 6 hat das jetzt auch nochmal ausgereizt. Also die Pings, die bei Strive schon grenzwertig waren, die sind bei SF6 dann auch okay.
Ja, also bei SF6 ist für mich komplette Magic. Ich habe wirklich Matches gegen Leute gespielt mit 200 Ping oder sowas und ich merk's nicht. Ne?
Ja, ja. Also das WLAN-Problem bleibt bei SF6 auch bestehen. Ja. Aber alles, was LAN ist, ist super. Also kann ich auch mit vielen amerikanischen Freunden zocken und so. Das klappt super.
Ja, ja, genau. Also der Disclaimer gilt wie immer, ne? Wenn ihr auf WLAN online spielt, dann macht ihr was falsch. Also, ne? Macht's bitte nicht. Egal wie gut der Netcode ist, man muss nicht versuchen, doch noch alles rauszureizen, das Spiel kaputt zu machen.
Nee. Also online, wenn auch irgendwelche Leute fragen, im Hard Edge jetzt auch vor kurzem war, glaube ich, jemand hatte gefragt, ja, irgendwie Wohnungssituation schwierig und so. Und dann kommen direkt drei Leute und sagen, WLAN-Adapter. Ja. um das Problem zu lösen. Aber ja, definitiv. Also Strive hat, glaube ich, zu dem Zeitpunkt alles richtig gemacht. Rollback-Netcode war da. Sehr guter Rollback-Netcode. Klar, mit der Pandemie natürlich auch so Glück gehabt. Das ist genauso wie Animal Crossing zu Pandemiezeiten rausbringen. Ja, genau. Das ist natürlich super. Und andererseits aber auch das Spiel an sich. Ästhetisch natürlich einwandfrei. Also das Spiel sieht absolut geil aus.
Ja.
Und dann natürlich auch damals natürlich, wie ich dann später festgestellt habe, zur Traurigkeit vieler Exit-Spieler oder älteren Fighting-Game-Leute natürlich auch die Vereinfachung der ganzen Game-Mechanics.
Mhm.
Ich glaube, das hat auch nochmal erlaubt, dass die Leute da einfacher einsteigen. Also, dass das Gatling-System vereinfacht worden ist. Viele Dinge, die in Exit irgendwie, also wenn ich jetzt Exit spiele, merke ich, warum Exit-Spieler sagen, dass Strive nochmal ein vereinfachtes
Guilty Gear ist. Ja, also ganz viele Systemmechaniken gibt es nicht mehr oder wurden halt sehr viel vereinfacht.
Richtig. Und ich denke, dass das aber auch dazu geführt hat, dass das langfristig so eine Popularität und auch so ein Verkaufsschlager war, weil einfach Leute schneller einsteigen konnten und Leute schneller also Sachen zu confirmen und so ist relativ leicht. Also ich meine, es gibt ja immer das Meme mit dem fetten Counter-Hit-Slogan, der dann irgendwie Fullscreen ist, aber so sehr man sich dann auch darüber lustig macht, wenn man vielleicht ewig Jahre in der FGC war, das erlaubt absoluten Newbies wie mir da reinzukommen und überhaupt erstmal zu verstehen, was da abgeht. Also ohne Strive würde ich jetzt auch keinen SF6 spielen und hätte mir nicht Exat geholt und ACR geholt und würde jetzt nicht Uni dieses Wochenende spielen, Undernight, ne, und würde nicht auf Events fahren. Also einfach, egal ob man jetzt Strive mag oder nicht, in der FGC, ich denke schon, dass man Strive den Respekt geben muss, dass es sehr, sehr, sehr viele Leute überhaupt in die Szene gebracht hat. Und jetzt, wo ich ja auch einige Events mithilfe vom Inside Game gemacht habe, die ganzen Strive-Leute, die spielen jetzt auch SF6 und haben dann auch Interesse. probieren dann auch ältere Spiele aus. Und dann gehen die Unternehmen wiederum hin und geben den alten Spielen Rollback, was das dann wieder online irgendwie auch attraktiv macht. Also das ist wirklich so eine Kettenreaktion, die durch Strive entstanden ist.
Ja, Strive hat auf jeden Fall das Feuer gelegt an der Stelle und den Industriestandard Rollback tatsächlich
absolut
erstmals so umgesetzt in einem großen Mainstream-Titel, dass man auch gesehen hat, dass es erfolgreich ist oder ja, erfolgreicher wird als Produkt dadurch. Aber haben wir da eigentlich Zahlen zu? Hast du das zufällig, wie oft sich Strive verkauft hat? Das würde mich mal interessieren. Habe ich noch nie nachgeschaut. Ob es da wohl Zahlen zu gibt.
2,5 Millionen oder so?
Ja, 2,5, 3 Millionen sein, aber, bis vor kurzem. Aber ich hätte sogar erwartet, dass es mehr ist. Ich weiß nicht, ob es vor kurzem.
Oder vielleicht ist es auch wesentlich mehr. Don't quote me. Ja. I don't know.
Also ich meine, SF5 zum Beispiel hat sich am Ende 6 oder 7 Millionen Mal verkauft. Am Ende von SF5 quasi.
Ja, ich habe keine Zahlen im Kopf.
10 Millionen beispielsweise.
Ich habe keine Zahlen im Kopf. Müsste man nachschauen. Aber es sind auf jeden Fall sehr viele.
Also auch das wäre schon eine Menge, vor allen Dingen für ein Access Fighting. Man müsste es ja eher mal mit Dragon Ball vergleichen.
Was ich zumindest als Zahlen habe, ist, dass eigentlich bei den letzten ganzen Majors Strife immer das größte Game war, bis SF6 rauskam.
Ja, gut, das ist eigentlich auch relevanter für die FGC.
Ne? Also das ist eigentlich das Relevante. Ne? Also ich glaube, jetzt bei Evo waren auch mehr als 1000 Entrants.
Was war das zweitgrößte Spiel?
Zweitgrößte Game. Und davor war es das größte Game. Also bei mehreren Events jetzt über die letzten 2-3 Jahre war es halt immer das Riesen-Fighting-Game. Und alleine das ist, glaube ich, schon Zeichen genug, wie groß das Game ist.
Naja, hier confirmed auch der Angesus im Chat. Vor 5 Monaten hat Arxis 2,5 Millionen
gesagt. 2,5 Millionen.
Können sich langsam die 3 Millionen nähern. Und ich glaube, das ist ungefähr auch das, wo SF6 jetzt gerade ist, tatsächlich.
Ja. Ja. Und klar, für ein Access-Game ist das natürlich riesig, für so ein Nischen-Game. Und wenn man diese Zahl dann aber halt in FGC-Leute überträgt und dann halt sagt, bei Evo kommen 1000 Leute, dann zeigt das halt eben, dass von diesen 2,5 Millionen Leuten auch viele bereit sind, auch zu competen. Ne?
Ja, und vor allen Dingen auch offline. Das ist ja auch das, was ich am Anfang völlig falsch eingeschätzt hatte bei dem Spiel, weil ich ja auch so ein bisschen in meinem Boomer-Hate immer drin stecke, ist, dass das Spiel halt während der Pandemie, wo ich sowieso wahnsinnig wütend auf alles war, auf die ganze Welt irgendwie, ne, und dann kommt dieses Fighting-Game raus, so was alle online spielen so, und ich habe keinen Bock online zu spielen, alle haben ihren Spaß, sitzen zu Hause und jetzt ist der Netcode gut. Und ich war da wirklich so ein bisschen in meinem Boomer-Denken so gefangen, dass ich gedacht habe, so, boah, die werden alle niemals ihren Arsch irgendwo hinbewegen, weil die jetzt perfekte Online-Experience irgendwo haben so und gar nicht verstehen werden, was FGC ist, so, weil die den ganzen Tag in ihren Floors hängen, so, weißt du? Und dann musste ich feststellen, komplett das Gegenteil. Also die Leute kommen tatsächlich auf Events und zwar in Massen. Richtig, richtig große Turniere hat es gegeben, wie du eben gesagt hast. Größtes Spiel auf Evo sogar letztes Jahr noch gewesen. Also hat tatsächlich dieses Online-Ding, dieser perfekte Rollback-Netcode dazu geführt, dass Leute trotzdem gesagt haben, ich möchte jetzt auch noch den Schritt weitergehen und mal Teil der FGC werden und auf Turniere fahren. Auch.
Also ich kann ja mal dazu erzählen, was ich dazu denke, wie quasi Online und Offline, wie ich die so im Zusammenhang sehe.
Ja.
Also ich hatte eben schon erwähnt, ich habe online damals den Winston kennengelernt, der Leo Whitefang-Spieler. Und wir hatten halt online einfach viel gezockt und ich hatte auch andere Leute online kennengelernt. Und dann neigte sich so die Pandemie dem Ende gegenüber und so langsam fingen dann die ganzen TOs dann wieder an, Offline-Events zu bewerben. Und Arc System Works hat dann auch hier Arc World Tour angekündigt. Also das war, glaube ich, ich weiß nicht mehr welches Jahr. Ich glaube, letztes Jahr war das. Nee, vorletztes Jahr war das. Und dann hatte ich dann mit dem Winston gesagt, okay, wir fahren nach Lyon zum Mix-Up. Weil das dann damals auch, glaube ich, Teil der Arc World Tour war. Und das war dann im Prinzip auch die Online-Freundschaft. Die Online-Gamer-Freundschaft ist dann quasi, hat sich dann halt ins Offline übertragen. Und so war das dann einfach ganz oft, dass ich einfach Leute von online kannte und man hat dann einfach immer über Discord gesprochen und sich dann halt online immer gegeneinander gezockt und dann, als ein Event angekündigt worden war, so, okay, lass einfach dahin fahren. Also irgendwie, also ich habe das Gefühl, dass Online und Offline nicht verfeindet sein müssen, sondern dass heutzutage sich die FGC vielleicht online bildet, um sich dann offline zu treffen.
Mhm.
Und ich hatte damals auch durchaus das Gefühl, dass, als ich dann versucht habe, in die FGC einzusteigen, dass Strife natürlich wegen verschiedenen Punkten sehr unter Kritik stand. Und dann auch irgendwie durchaus meine Motivation auch gebremst hätte werden können, wenn ich da nicht so hartnäckig gewesen wäre und das Spiel so sehr nicht geliebt hätte. Weil einfach oftmals so ein meinem Enthusiasmus so ein bisschen mit Negativität begegnet worden ist. Weil die Leute halt vielleicht genau das dachten wie du auch, so Strife, Babygame, mega langsam und vereinfacht und online und die gehen eh nicht offline und das sind keine richtigen Fighting-Gamer und was auch immer. Und ich wollte einfach nur in die FGC einsteigen, weil ich halt besser werden wollte und einfach sehen wollte, okay, da geht was, ne? Und ich hatte halt auch die Nase voll, einfach zu Hause zu sitzen. Also ich glaube, alle hatten die Nase voll wegen Pandemie auch. Und ich hatte dann damals, bevor ich dann zum Mixup gefahren war, das war ja dann was später, habe ich dann einfach gegoogelt, Fighting Game Community Deutschland. Und dann bin ich auf Hard Edge gekommen, also auf die Hard Edge Internetseite.
Hardedge.org, genau.
Hardedge.org und dann hatten die da eine Map, so eine Community Map.
Ah ja, cool, dass du das darüber gefunden hast.
Genau, und darüber habe ich dich gefunden.
Ja.
Weil ich bin dann nämlich hierher gefahren zum CGT, weil ich nämlich gesehen habe, okay, in der Nähe von Köln ist das CGT und das Insert Game.
Moment, aber Insert Game ist eigentlich näher für dich, oder?
Ja, ist es auch. Aber die Insert Game Internetseite sah damals aus, als wäre der Laden einfach zu.
Also, ja, so, da ist lange Zeit irgendwie nichts gemacht
worden. Ja, also die Internetseite war irgendwie so, sah nach geschlossen aus. Mhm. Und ich dachte so, okay, das ist einfach irgendwie so ein altes Relikt von Google und das existiert gar nicht mehr. Und dann bin ich halt hierher gefahren und dann weiß ich noch, ich glaube, das ist auch das letzte Mal, als ich hier war. Ich glaube, seitdem war ich nie wieder hier. Ich glaube, das ist der erste Tag.
Ja, du bist einmal hier gewesen.
Einmal hier gewesen und das war quasi mein erster Schritt überhaupt in die FGC. Und dann war ich hier und habe ich gesagt, ich will Strife spielen. Und dann waren hier alle so, nee, wir spielen kein Strife. Du hast auch gesagt, wir spielen kein Strife. Aber dann hast du, ich weiß gar nicht, wie das an dem Tag dann war, aber ein paar Leute, die dann hier waren, die sind auch regulär im Dojo. Also es war der Dai hier, der Paco war hier, der Mantis war hier, der Mephi war hier. Und das sind alles Leute, die ja auch im Dojo aktiv sind.
Ja, genau. Viele Leute aus dem Dojo sind sowohl hier als auch im Dojo.
Richtig, richtig. Und genau, dann habe ich, glaube ich, gegen Dai Sato gespielt. Der hat mich natürlich komplett fertig gemacht.
Aber er spielt das Spiel noch nicht mehr.
Dai spielt nie das Spiel, aber ich glaube, wir wissen ja, was das heißt. Dai sagt immer, boah, wenn ich ein richtiges Main Game hätte, dann würdet ihr alle sehen. Naja, egal. Und genau, hatte dann gegen den Dai hier gespielt. Der Paco hatte dann, glaube ich, irgendwie Strife auf seinem PC ausgepackt und dann hatte ich halt hier ein bisschen Strife offline gespielt. Und dann meinte der Dai zu mir, komm doch ins Insert Game. Und dann habe ich gesagt, hey, ich dachte, das ist zu. Und so, nee, im Discord sind die Termine. Er hatte mich ins Discord eingeladen und seitdem war ich dann quasi, bin ich dann quasi, ja, Stammmitglied dann auch im Dojo geworden.
Ja, du bist jetzt auch eigentlich, immer wenn ich mal hinfahre, bist du auch immer da, ne?
Ja, genau.
Fast jedes
Wochenende immer da. Und ja, irgendwie habe ich da mein Zuhause gefunden. Bin da auch sehr dankbar drum und ja, quasi über den Dai und auch all die anderen, ne? Dai, Mantis, Mephi, Paco, die mich dann halt hier angefuchst haben, bin ich halt quasi dann dorthin. Und dann habe ich halt direkt gesagt so, ey, ihr müsst irgendwie auf der Internetseite, Termine gibt's auf Discord, weil sonst kommt keiner. Was war irgendwie so nach außen hin, sah das halt so nach geschlossen aus. Dann hatten die das auch dann einige Zeit danach auch dann geändert. Genau, und dann war ich im Dojo eine Weile und dann war ich einfach jede Woche im Dojo und habe gesagt, ich will Strife spielen. Und zu dem Zeitpunkt, ich weiß noch, dass ich dann so bestimmt anderthalb Monate nur damit verbracht habe, da hinzufahren. Alleine an der Station im P-Mode bei Strife zu sitzen, während alle anderen KOF 15 zocken. Das war dann wirklich so.
War das der KOF-Arc?
Das war der KOF-Arc. Das war genau zu dem Zeitpunkt. Da kam KOF 15 gerade raus.
Ja, da war ich also auch ab und zu im Dojo.
Warst du auch ab und zu da? Da war auch irgendwie KOF 15 Turnier. Und ich war dann so der Außenseiter, der das dann so ein bisschen von außen beobachtet hat. Aber ich habe immer gepemodet. Und dann gab es immer halt ein paar, die sich dann einfach neben mich gesetzt haben. So, du sitzt ja jetzt jede Woche, meine Fresse, dann zock ich auch mit dir Strife, Mann. Und dann hat sich das quasi so ein bisschen durch meine Dickköpfigkeit und meine Sturheit hat sich das dann einfach etabliert.
Ja.
Und dann habe ich dann halt auch Leute, dann auch den Winston, dann auch aus Holland, dann auch mal eingeladen und gesagt, ey, komm doch mal ins Dojo, weil aus Holland ist nicht weit. Du musst irgendwie ein, zwei Stunden fahren. Und dann kam der mal rum, hat dann offline gezockt und so. Und dann immer, wenn Leute offline, also online mir gesagt haben, dass sie irgendwie in der Nähe sind oder so, habe ich ihm gesagt, komm einfach rum. Wir sind hier und da. Und habe im Prinzip versucht, den Einstieg, um das Dojo quasi zu finden, zu erleichtern. Weil ich wusste, wenn ich es denen erleichtere, habe ich auch mehr Leute zum Zocken. Ne? Und ja, dann gab es quasi so einen Strife-Arc, wo ich dann ja mit den Leuten halt im Dojo ja einfach immer Strife gezockt hatte, dann jede Woche. Und ja, dann halt auch im Dojo dann auch nochmal richtig aufs Maul gekriegt. Und das war dann aber total befriedigend, richtig, richtig lange aufs Maul zu bekommen und dann einfach sofort nach dem Match fragen zu können, ey, was mache ich falsch?
Ne? Ja, das ist der große Vorteil.
Oder auch ohne zu fragen, einfach nur die ganze Zeit Shit-Talk zu kriegen. Ja. Ey, du drückst immer die gleiche Scheiße, Blue, jetzt mach doch nicht die ganze Zeit das, du musst hier mal einen Wallbreak machen und so. Und ich weiß noch, dass ich gegen den Hongkong auch, gegen seinen Potemkin ewig gespielt habe, zu sehr viel Frust auch. Und dadurch dann halt richtig so auf die harte Tour dann einfach auch Strife dann einfach wesentlich besser geworden bin dann über die Zeit, ne? Und das hat sich dann einfach sehr, war dann einfach ein sehr produktiver Lernprozess. Und ja, dann war das so eine Mischung aus, ich lerne was dazu, werd dadurch besser, hab Spaß, die Leute sind alle nett, kann auch mit den Leuten da halt über Gaming und Anime und über irgendwelche komischen Nerdy-Themen reden. Und gerade im Dojo ist nicht auch alle möglichen Leute da und jeder, also ich habe das Gefühl, dass im Dojo, wenn du irgendein komisches Nische-Interesse hast, dann gibt es jemanden, der da genau total viel Ahnung von hat.
Ja, ja.
Und ja, bin da dann gut aufgenommen worden und dann ging das eine in das andere über. Ich war immer im Dojo, hab viel Strife gezockt, hab online viel gezockt, hab offline viel gezockt, dann kamen die Offline-Turniere, bin da dahin gedüst, hab competed und hab dann auch an Online-Turnieren einige Zeit dann teilgenommen. Jetzt inzwischen gar nicht mehr so. Und ja, das war dann so mein Weg in die FGC mit Strife.
Und wo war dann der Zeitpunkt, wo du für dich beschlossen hattest, dass du auch mehr in der Community aktiv werden willst als Turnierorganisator? Weil du bist ja derjenige, der, für diejenigen, die es nicht wissen, du bist ja eigentlich derjenige, der federführend die Turniere im Inside-Game macht für Guilty Gear Strive, ne?
Also, das hat sich so ein bisschen durch Zufall ergeben. Also, ich habe jetzt nicht dann irgendwie entschieden, so, ich mache da jetzt viel, sondern es war eher, ich bin derjenige, der sich am meisten für Strive interessiert und bin auch derjenige, der allen sagt, komm für Strive ins Dojo. Und hatte immer selber viel Spaß daran, Leute zu motivieren, einfach offline zu kommen. Und dann hat der Kame, Shoutout zu Kame übrigens, hat dann gesagt, ey, lass doch mal ein Strife-Turnier machen. Und er hatte das dann angeleiert, weil eigentlich ist es so, dass im Dojo immer das gezockt wird, worauf die Leute halt gerade Bock haben. Und dementsprechend der Kame dann halt auch sagt, okay, wenn jetzt gerade viele Leute Kopf zocken, dann machen wir halt ein Kopfturnier. Und wenn jetzt gerade Strife gespielt wird, dann machen wir halt ein Strife-Turnier. Und dann, ja, Strife-Turnier. Und dann habe ich gesagt, klar, machen wir ein Strife-Turnier. Und dann habe ich halt für das Strife-Turnier halt dann so ein bisschen die Orga-Rolle halt übernommen. Und dann halt die Bude einfach vollgehauen. Halt mit 30 Leuten. Und
30 Leute im Dojo ist, uff.
Ich meine, es passt.
Hätte ich nicht gedacht, dass das passt.
Okay. Wir haben 30 Leute ins Dojo reingehauen. Und zu dem Zeitpunkt war das dann auch so, da kommt eh keiner, da werden die eh alle absagen. Wenn wir ein Turnier in Dojo machen, dann melden sich 25 Leute an, dann sagen 10 Leute 3 Tage vorher ab und dann kommen eh nur 8.
Ja, ne?
Und dann war das so...
Ich kann das verstehen, nee, weil das ist frustrierend, wenn man das erlebt. Da kriegt man irgendwann so Flashbacks.
Ja. Und die Sache ist aber die, dass ich zu dem Zeitpunkt natürlich diese ganze Vergangenheit nicht kannte. Und ich war dann so ein bisschen verärgert, dass dann teilweise dann diese Kommentare sich dann häuften. Die waren nicht böse gemeint, weil die halt aus Erfahrungen dann irgendwie kamen.
Ja.
Aber ich dachte mir so, hey, die Leute haben Bock, das wird passieren. Und ja, dann waren halt 30 Leute da. Und ich glaube, ich hatte dann irgendwie noch 2 Leute auf Warteliste. Dann haben irgendwie 2 Leute abgesagt, die sind dann nachgerückt. So, und dann waren einfach 30 Leute im Dojo. Und alle waren so, was geht, ne? Die Leute kommen. Und ich hatte halt da dann auch einfach, ne, ich hatte den Winston aus Holland, dann ist der Monkey in Disguise aus Berlin hergefahren, dann hatten wir Besuch aus Italien da, dann hat der Cookies, den du vielleicht ja auch kennst, der hat ja...
Mr. Cookies?
Nee, der heißt einfach nur Cookies, oder vielleicht hast du Mr. Cookies. Der Cookies, der hat auf jeden Fall nochmal eine Community in Düren, die spielen Rivals of Ether.
Ach ja, ich glaube, der hat mich auch mal angeschrieben, der wollte auch mal Locals hier machen irgendwas.
Das kann sein. Und ja, der hat halt so eine Plattformer-Community da und der hat dann irgendwie 4 Leute an Land geholt. Und dann habe ich halt in den ganzen verschiedenen Guilty Gear Strive-Discords einfach Leute gepingt. Mhm. So, ey, also es gibt dann in den meisten Servern gibt es dann so Turnier-Pings, ne, wo dann gibt es dann Online-Turnier-Pings und Offline-Turnier-Pings oder ein Turnierping. Und dann habe ich einfach überall reingeschrieben, ey, wir sind hier im Dojo, es gibt Pizza, ihr könnt hier übernachten, kostet so viel Geld, Flixbus-Verbindung, also einfach, ist so einfach wie möglich gemacht, ist attraktiv zu gestalten, dass die Leute halt kommen. Und es gibt kein Preisgeld, aber wir haben einfach Spaß. Und das hat den Leuten dann, hat die Leute dann motiviert halt zu kommen. Und ich glaube, das war, hat dann, glaube ich, viele Leute überrascht, dass für Strive dann so viele Leute kommen.
Mhm.
Und ja, 30 Leute waren dann da. Und dann hat sich das nochmal wiederholt. Und dann gab es das Blazing Fist 2. Da waren dann auch nochmal, ich glaube, 32 Leute da. Beim zweiten Mal habe ich dann auch nochmal viel für den Stream gemacht. Also habe ich dann das Stream-Overlay auch nochmal designt und dann auch Commentary auch selber gemacht für das Turnier. Inzwischen weiß ich nicht, ob ich immer... Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. So, ich will Commentary machen, aber ich will auch spielen. Aber ich will auch den Stream bedienen. Kann ich alles machen. Aber genau, einfach mit der Hilfe aus dem mit den Leuten aus dem Dojo dann beim zweiten Mal nochmal quasi einen oben drauf gesetzt. Und ja, einfach wieder die Bude voll gehauen und die Leute dazu motiviert, einfach zu kommen. Und irgendwie habe ich dann nicht so richtig verstanden, warum in der Vergangenheit die Leute nicht kamen zu anderen Games.
Mhm.
Und ich glaube bei Strive, die Leute sind einfach, also es ist auch nochmal ein jüngeres Klientel.
Genau, da hatte ich auch eine Frage zu. Was denkst du, da können wir direkt einsteigen, was denkst du, um das mal genau zu präzisieren, was denkst du, zu wie viel Prozent besteht die Strive-Community aus ganz neuen Leuten, die keine Fighting Games vorher gespielt hat? Zu wie viel Prozent aus Guilty Gear Leuten, die vorher andere Guilty Gear Spieler gespielt haben? Und zu wie viel Prozent aus vorherigen, also andere Fighting Games?
Andere Fighting Games. Also, ich habe, das ist jetzt nur so, geschätzt.
Genau.
Zahlen habe ich
klar,
nicht.
Natürlich, nur geschätzt.
Ja. Ich glaube, bestimmt so, ich würde schon, also, vielleicht sage ich es mal so, der kleinste Anteil wird der sein, die früher Guilty Gear gespielt haben.
Die vorher.
Also ich denke nicht, dass viele Guilty Gear Exert-Spieler Strive spielen.
Ja.
Davon gehe ich eigentlich nicht aus. Ich glaube, es ist eher andersrum so, dass Leute Strive spielen, dann Strive doof fanden und dann gesagt haben, was gab's denn vorher? Und dann fangen die an, Exert zu zocken. Also das gab's auch, aber ich glaube, der größte Anteil an Leuten sind wirklich absolute Neulinge.
Mhm.
Ne? Absolute Neulinge. Teilweise dann auch andere aus anderen Fighting Games, auch einige. Aber ich denke schon hauptsächlich absolute Newbies.
Ja, ich glaube, das ist dann auch schon wahrscheinlich die Antwort. Ne? Dadurch, dass die Leute neu sind in der FGC, haben die auch noch eine frische Motivation. Das ist für die alles noch neu und geil und interessant, irgendwo hinzugehen, Leute kennenzulernen. Während diese ganzen Old Farts wie ich, ne, die haben diesen ganzen Zirkus halt schon mit 10 vorherigen Spielen mitgemacht. Mhm. Und das frustriert natürlich, kann ich aus eigener Erfahrung machen, immer mehr. Wird es immer mehr dieses Game-Hopping von Game zu Game und jedes Mal sagen Leute, ich will spielen und dann kommt keiner zu den Locals und dann funktioniert online nicht und dann kommt ein halbes Jahr später das nächste Spiel und alle sagen wieder, ich will spielen und dann kommt wieder keiner. Und daher kommt diese Negativität, glaube ich. Ne? Irgendwann wird man da völlig verblendet von, dass man sagt, okay, jetzt ist ein neues Spiel da, Reset, gibt der Sache nochmal jetzt eine neue Chance. Ne?
Also ich denke, es ist das Alter durchaus, aber ich denke auch, dass es, wie gesagt, die Online-Komponente auch ist.
Mhm.
Also ich bin fest der Meinung, dass die Online-Community direkt sich in die Offline-Community überträgt. Und ich glaube auch, dass dadurch, dass die Strive-Community so ein bisschen ausgegrenzt worden war für eine Weile, weil die nicht so richtig ernst genommen worden sind, waren die einfach in ihrer eigenen Bubble. Und dann haben die, da gab es keine Leute, die irgendwie denen in ihren Kaffee spucken und deren Enthusiasmus irgendwie kleinreden, sondern die waren halt in ihrer Bubble. Und deswegen ist auch, glaube ich, im Hard Edge der Strive-Kanal auch einfach dead. So, weil, glaube ich, der Enthusiasmus für Strife, glaube ich, in der bestehenden FGC einfach nicht da war und die Strife-Community dann einfach so ihr eigenes Ding gemacht hat und dann keiner da war, der die Motivation irgendwie bremsen konnte. Die Boomer waren gar nicht da und dann haben die halt so ihr eigenes Ding gemacht und dann sind die halt einfach in Scharen zu den Turnieren erschienen und dann waren alle so, oh shit, ja. Die kommen ja.
Ist ja auch das Beste, was man machen kann. Also wenn man sein eigenes Game supporten will, dann muss man ganz bewusst nicht auf das hören, was andere sagen, weil es gibt immer sehr viel unterschiedliche Meinungen, wie ein Fighting Game zu spielen ist, sondern muss aktiv werden, sein eigenes Ding machen, sich mit Leuten vernetzen, die da auch Bock drauf haben.
Ja.
Und dann funktioniert das auch.
Richtig, richtig. Und ich glaube, dass die Strife-Spieler, die sind auch einfach sehr offen, was andere Games angeht, ne? Mhm. Vielleicht auch wegen dem Alter und die haben halt auch einfach Bock auf anderes. Die spielen Uni, die spielen Exa, die spielen ACR, die spielen Street Fighter, die spielen auch KOF, die spielen alles Mögliche. Und für die ist das quasi alles neu. Und Strife ist dann halt einfach ein guter Einstiegspunkt. Und alles andere ist dann vielleicht auch schwieriger von den Mechaniken her. Aber hey, I'll give it a try. Und letztendlich ist, glaube ich, die andere Hürde auch, viele Leute, das ist zumindest jetzt meine Erfahrung so gewesen, um die vor offline zu motivieren, die Leute sagen, ich bin nicht gut, warum sollte ich jetzt offline kommen? Ich krieg eh nur aufs Maul. Und ich habe dann immer den Leuten gesagt, du solltest trotzdem kommen, ich habe auch immer nur ewig aufs Maul bekommen, weil du offline erstens schneller lernst und zweitens ist es dann aber auch so, dadurch, dass die Leute online die Möglichkeit haben, ohne irgendwie ein Schamgefühl einfach richtig online zu grinden, kommen die Leute dann auch nochmal mit etwas mehr Selbstbewusstsein dann auch zu Offline-Events. Ja. Die kriegen dann offline trotzdem aufs Maul.
Der Reality-Check kommt immer.
Reality-Check kommt immer. Aber gleichzeitig gibt es dann natürlich auch den OD-Online-Warrior, der auf einmal alle im Dojo dann fertig macht. Also das gibt es auch. Und ich denke, wie gesagt, ich kann das nur nochmal bestärken, online beflügelt offline. Und ich denke, die Kunst liegt darin, zu den Online-Leuten hinzugehen und denen dann offline schmackhaft zu machen. Du sagst ihnen dann, es gibt eine Pizza, wir hängen Pizza ab. Es gibt Pizza immer, Ponticelli läuft. Es gibt eine Pizza, es gibt einen billigen Flixbus, der fährt dahin und packt den Schlafsack mit ein. Wir pennen auf dem Boden und zocken die Nacht durch. Die pennen eh nicht. Bei den beiden Blazing Fist Turnieren im Dojo war das auch so. Ne? Die Leute haben, also ich war sogar der dann am frühesten pennen gegangen ist, weil ich CO war. Und dann haben die einfach da die Nacht durchgerockt und einfach gezockt. Dann haben die morgens um 6 Uhr ihren Zug wieder sind nach Hause gefahren. Ne? Nach Hamburg, nach Berlin, nach München, nach Holland, nach Italien, wo auch immer und hatten einfach Spaß an der Sache und wie gesagt, im Dojo, es gab kein Preisgeld, nix und die Leute hatten einfach trotzdem Bock, weil man denen einfach gesagt hat, es gibt Good Times, ne? Und da wird, denke ich, einfach ein Wandel oder hoffe ich jedenfalls, dass ein Wandel langfristig in der FGC passiert, dass man halt online und offline nicht mehr so als die sind gegeneinander sieht, sondern dass sie sich eigentlich beflügeln, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall richtig, das sollte auch so sein. Wir haben jetzt allerdings ein bisschen das Problem, beispielsweise in der Street Fighter Community, es gibt auch gerade eine Diskussion darüber, die Gefahr ist halt aber auch an einer gewissen Stelle real, das ist jetzt bei Strife nicht passiert, aber bei Street Fighter, weil es ja jetzt um 1 Million geht und so weiter, da kommt dann irgendwann halt die Frage, wie ernst werden Online-Turniere genommen und wie viel Zeit und Geld und Energie wird in Online-Turniere gesteckt. Und wie viel würden bestehende Offline-Turniere von Leuten, die Offline-Turniere schon länger organisieren, vor allen Dingen Teil der Community sind, gepusht, wie wir beispielsweise mit Crossover. Und das finde ich dann als TO, als auch als Spieler, als auch als Zuschauer irgendwann auch nicht mehr interessant, wenn dann eben Online-Turniere, wenn es viel mehr Online-Turniere plötzlich gibt als Offline-Turniere, die auch noch viel relevanter sind dann. Da funktioniert das Ganze dann an einer gewissen Stelle nicht mehr oder kann dann gefährlich werden, weil die Leute, die eben das Spiel gepusht haben, jahrelang vorher, gut, ist jetzt eine andere Situation in der Street Fighter Community, die kommen dann eben nicht mehr zum Zug, beziehungsweise werden nicht mehr dafür belohnt, dass die jetzt so viel Groundwork geleistet haben. Stattdessen kommen dann neue Firmen, Eventfirmen oder Leute, die online irgendwas machen und alles absahen dann an der Stelle. Das ist halt dann ziemlich uncool gelaufen, tatsächlich.
Also ich glaube, du bist da länger drin als ich. Mhm. Und ich kann das nur aus der Strife-Perspektive und als Außenstehender betrachten. Aber ich habe das Gefühl, dass das Geld das Problem ist. Wenn 1 Million auf dem Spiel stehen und E-Sports-Trikots auf dem Spiel stehen und Sponsoren auf dem Spiel stehen, dann sind natürlich die Online-Turniere attraktiver, ne? Und dann passiert da mehr und dann ist es leichter, dann geht's um Komfort, dann geht's, wie komme ich am leichtesten an das Geld.
Genau.
Ne? Und ich denke...
Das ist hässlich.
ist ein bisschen ugly, aber ist auch so ein bisschen die Realität. Ne? Mhm. Und ich denke, jetzt auch mit Blazing Fists, ist es so, ich denke als TO, also wenn ich jetzt nochmal Turniere organisiere, das, was im Vordergrund stehen muss, ist der Spaß.
Ja.
Und ich glaube, das, was offline attraktiv macht, ist nicht, dass dann da Hans Wurst mir 1 Million Dollar in die Hand drückt und ich eine Medaille habe, sondern ich glaube, das, was offline interessant macht, ist, dass ich halt Leute kennenlerne, mit denen halt da in Kontakt komme und mit denen gemeinsam Spaß habe. Und ich denke, die Leute müssen Blut lecken. Also das ist bei vielen Leuten, also gerade Online-Leute, bei den Online-Strivern, die so ein bisschen hartnäckig zu Hause bleiben wollen, wenn du die einmal aus der Tür kriegst und einmal essen die eine Pizza und sitzen da, dann kommen die wieder.
Ja.
Weil die merken, das hat mir so viel Spaß gemacht, das kriege ich sonst nicht.
Ja.
Und online wird natürlich bestehen bleiben, aber ich denke, also ich habe, also das, was du jetzt als Sorge geäußert hast, ist sicherlich richtig. Und ich kann nur jetzt selber als vielleicht Vorschlag dagegen halt sagen, man muss den Leuten eher Spaß anbieten als Geld und Show.
Ja.
Und man muss die Leute involvieren und irgendwie sagen, ey, ich lerne mal hier Leute kennen und so, weil das ist das, was langfristig bleibt. Mhm. Weil jetzt auch Strive hat jetzt immer noch ein bisschen Online-Probleme wegen dem Hacker-Ding. SF6 ist jetzt da, es kommen jetzt nochmal Tekken raus, Uni kommt raus, Granblue kommt raus, also es gibt ja jetzt durchaus viele Fighting Games, die Alternativen da sind. Und jedes Game neigt sich ja dann irgendwann auch so ein bisschen dem Ende zu.
Ja, wir sind ja jetzt auch 4 Jahre in Strive drin.
Ne? Ne? Ja, ich glaube 3 Jahre. Ja, ja, 3, 4 Jahre.
Ja.
Ne? Und das, was die Leute in der FGC hält, nicht bei Strive hält, ist halt, sind halt die Leute. Manchmal habe ich auch keinen Bock auf Strive. Habe gerade keinen Bock auf Fighting Games und ich fahre trotzdem ins Dojo. Weil ich wen sehen will und mit dem zocken will und mit dem labern will. Und ich glaube, das sind die Dinge, die, wo man als Offline-CEO langfristig hinein investieren kann. Also den Gemeinschaftsaspekt hervorzuheben, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und gleichzeitig auch die Online-Leute nicht zu hassen und zu verabscheuen. Mhm. Ich glaube, man muss eher sagen, lasst uns zusammenarbeiten. Und ich glaube, dann kann auch da viel funktionieren. Und klar, wenn Capcom 1 Million Dollar in die Hand nimmt, dann können wir das auch nicht ändern. Ja. Ne? Aber ich denke schon, wenn man Community fördert, sowohl online als auch offline, dann werden die sich immer beflügeln gegenseitig. Also ja. Das davon gehe ich aus. Ne? Und Das wird sich, denke ich, nicht ändern.
Ja, ich gebe dir auf jeden Fall recht. Und wegen der Capcom-Sache sieht auch so aus, als ob die Community da jetzt auch langsam lauter wird und auch zu Capcom sagt, viele sagen das aktuell auch, dass sie es eigentlich lieber wieder wie vorher hätten, dass sie eben mehr Offline-Möglichkeiten haben und trotzdem diesen Pro-Tour-Aspekt halt mitnehmen können, dass eben diese Entscheidung nicht mehr da ist. Also, man könnte ja zum Beispiel sagen, keine Online-Turniere an Wochenenden, damit die Leute halt am Wochenende halt auch Offline-Turniere fahren können.
Also online wird nicht weggehen, dafür ist es zu attraktiv, dafür ist der Netcode zu gut, dafür ist das eigene Zimmer zu komfortabel, dafür ist Lieferando zu komfortabel. Ne? Aber dafür sind auch diese ganzen Twitch- und Stream-Sachen auch zu komfortabel. Ne? Also ich gucke gerne Capcom Tour online auf YouTube.
Ja.
Ne? Also ich schaue mir das gerne an und klar, irgendwie die shaky Discord-Cam in der dunklen Bude vom Kommentator ist dann nicht so attraktiv wie Kommentator jetzt auf einem riesen Event, aber das macht mir auch selber Spaß. Ich will beides zusammen florieren sehen.
Ja.
Also ich glaube, das ist mir da, ist zumindest mein Eindruck, was da halt angeht. Und wenn man die Leute einmal anfixt, dann kommen die.
Mhm.
Wenn die einmal da sind, wenn die einmal Spaß haben, dann kommen die wieder. Und ich habe da teilweise dann auch für die Blazing Fist Turniere dann halt wirklich so Excel-Tabellen geführt, wo kommen die Leute her? Ne, was ist so deren Story, mit wem sind die befreundet? Und dann gab es ein anderes Turnier und dann habe ich Leuten geschrieben, ey, ich kenne jemand anderen, der kommt aus deiner Ecke, willst du den nicht vielleicht in ein Auto packen und dahin fahren? Also ich war immer, bin immer sehr interessiert und aufmerksam, was das Zusammenführen von Leuten angeht und da auch immer auf so einer persönlichen Ebene unterwegs, weil das ist das, was die Leute letztendlich zusammenklebt. Das Game an sich, das sind dann alles irgendwie Phasen, die dann kommen und vergehen. Und ja, ja. Ich denke mal, bei Street Fighter 6 wird sich dann auch langfristig hoffentlich dann auch offline dann auch viel ergeben. Ne?
Ja, mal schauen, wie das ausgeht. Also was ich wohl sagen kann, dass die Leute aus NRW zumindest, die sind ordentlich am Grinden. In die SF6-Community ist echt richtig gut unterwegs. Wir machen ja hier auch regelmäßig Locals. Im Experon in Köln gibt's Locals. Im Inside Game wird ja auch noch ab und zu Street Fighter von Leuten gespielt.
Im Inside Game würde ich sagen, dass aktuell Street Fighter das größte Game ist.
Ja, okay.
Also Strife ist da aktuell eigentlich nicht so stark. Mhm. Aber ich würde schon sagen, SF6 ist da aktuell mit am stärksten durchaus.
Ja, und was du sagst, das ist auch das, wo ich immer drauf predige, dass es eben eigentlich der soziale Aspekt ist, der interessant ist. Und deshalb mache ich das sehr. Und deshalb macht der Kame das auch im Inside Game. Es geht... Wenn es mir darum gehen würde, so viele Leute wie möglich oder so viel Geld wie möglich hier reinzukriegen, dann würde ich hier Fortnite oder FIFA machen, so, ne? Hätten wir alle keinen Spaß mehr, aber dann würde es hier bling-bling sein, so, weißt du? Aber ich will lieber coole Leute kennenlernen und ne, dass coole Leute einander kennenlernen und das ist eigentlich die Mission, so langfristig denken.
Ich denke, das ist auf jeden Fall richtig und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Also ich glaube, das bleibt konstant. Wenn die Leute, ich glaube, was halt wichtig ist, ist, dass die FGC offen bleibt für neue Games. Und offen bleibt für die ganzen Online-Warrior. Weil wenn das Erste ist, was ich als Online-Warrior höre, ist, ihr seid eh nur Online-Zocker und seid irgendwelche Baby-Gamer, die zu Hause bleiben, dann habe ich auch keinen Bock zu kommen. Mhm. Ne? Und ich glaube, man muss da zuvorkommend sein. Ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade wenn die Leute ihren ersten Schritt durch die Tür machen, wenn man die irgendwie scheiße anguckt und sagt, wer bist denn du? Dann wollen die auch nicht wiederkommen. Mhm. Ne? Und wenn man sagt, ey, du bist schlecht in Strive oder bist schlecht in SV6, kein Problem. Ich hau dir auf die Nase und dann sage ich dir, wie du es besser machen kannst. Dann kommen die Leute wieder. Mhm. Ne? Dann kommen die Leute wieder, weil dann fühlt sich auch das Besserwerden auch erreichbar an. Ne? Und dann bleibt es organisch. Dann ist es nicht so eine Wand, ne? wo dann irgendwie nichts weiteres dann passiert. Ne?
Ja, cool. Ja, gibt es von deiner Seite noch irgendwelche Themen, die du sonst noch ansprechen wolltest?
Ich glaube noch vielleicht in deinem oder in deiner Sache auch nochmal, danke, dass ich beim Crossover mit dem Fly so quasi die dritte Iteration von dem Blazing Fist Turnier auch machen konnte.
Ja.
Da wollte ich einfach nochmal Dank für aussprechen, cool. Dass man mir und dem Fly so und den anderen, die mir geholfen haben, da auch das Vertrauen gegeben hat, das zu organisieren. Auch an der Stelle nochmal danke an den Mantis und den Rex und alle anderen, die da waren und mir geholfen haben. Der Paco hat mir auch geholfen. Ich habe mich bei ganz vielen Leuten, glaube ich, auch schon bedankt. Aber das war auf jeden Fall cool, weil im Prinzip The Blazing Fist war halt im Dojo schon immer ein großer Erfolg. Wie gesagt, mit 30 Leuten und so. Und war jetzt einfach für mich auch nochmal interessant zu wissen, wie das dann auf einem Major ist. Wir waren jetzt quasi nur ein Side-Event. Mehr hätten wir auch mit den Konsolen, die der Kame mir freundlicherweise ausgeliehen hat, auch nicht stemmen können.
32 Leute wart ihr da auch, ne?
Ja, wir waren 32 Leute und mussten dann auch cappen. Also so mehr hätten wir einfach auch nicht hinbekommen.
Ja.
Und ja, im Prinzip habe ich versucht, das Event jetzt so gut es ging, wie ein Main-Event eigentlich schon zu gestalten.
Ja, hat man gemerkt, ja. Du hast sehr viel Herzblut da reingesteckt.
Ja, ja. Das ist schlimm. Mangelnden Schlaf habe ich da vor allen Dingen reingesteckt. Ja, es hat mir einfach Spaß gemacht. Also Strife macht mir unheimlich viel Spaß. Leute Spaß haben zu lassen, macht mir Spaß. Und da einfach die Leute zusammenzutrommeln und denen Spaß zu bieten, ist einfach für mich schön. Ne? Also wenn man selber an was Spaß hat und andere Leute daran teilhaben lässt, ich glaube, da hat jeder irgendwie eine Befriedigung dran.
Ja, 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 genau. Irgendwann kommt man an einen Punkt in einem Leben, wo, wenn das Leben so gut verlaufen ist und alles so läuft, wie es einem passt, dann fragt man sich, was gibt's da noch? Und dann merkt man, das Allergeilste ist eigentlich, wenn man anderen Leuten noch eine gute Zeit
hat. Ja, total, total. Also das gibt mir schon quasi mehr
Als einem selber. Das ist bei mir ja selber auch so, das mache ich das ja.
Ja, ja, ja.
Also, und andere Leute Spaß haben, vor allen Dingen an was ich auch noch cool finde.
Das ist geil, ja.
Das
ja.
ist so mit das Geilste, was man haben
kann. Und der Karma hat mir da, wie gesagt, schon viel Vertrauen im Dojo schon gegeben.
Ja.
Hat mir da sehr viel Vertrauen und Verantwortung auch gegeben und gesagt, ey, ne, du scheinst da Bock zu haben, ich lass dich das machen. Alle anderen im Dojo haben mir da auch viel Vertrauen gegeben, dafür, dass ich auch gar nicht so lange dabei bin. Und für dieses Vertrauen bin ich auf jeden Fall auch sehr dankbar. Und die Spieler, die kommen, die zeigen, dass sich das dann auszahlt, da auch die ganze Zeit und Passion da reinzustecken. Und ja, ich war jetzt auch einfach nochmal froh, beim Crossover auch zu sehen, dass die Strive-Community, wie gesagt, sehr interessiert ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ich war halt so müde eine Woche, habe gar nicht so viel Feedback mitbekommen. Ich weiß nicht, ob du da nochmal mir vielleicht was zu sagen kannst.
Also ich habe nur Gutes gehört die ganze Zeit. Der Schmerig sagt auch gerade im Chat, Crossover war sick. Der war ja auch hauptsächlich für Strive da. Der ist ja
der Schmerig, Emilia Bro, hallo, ja.
Wobei der auch nochmal hier war und der kann auch echt gut Street Fighter 6 spielen, muss man sagen.
Der Schmerig ist gut, ja. Ja, ist gut. Der Schmerig ist gut.
Und ja, ich habe von vielen Leuten sehr viel Gutes gehört. Sehr, sehr viel Gutes tatsächlich über die Side-Events. Die waren sehr happy, die Leute tatsächlich.
Das freut mich auf jeden Fall. Ich war an dem Wochenende ein bisschen zu müde, um dann noch mit Leuten viel zu reden. Aber freut mich auf jeden Fall, dass das gut ankam. Weil ich meine, viele Faktoren haben da nochmal mit reingespielt. Der Rex war super. Ja. Mit dem zu arbeiten, der hat halt viel. Also wir haben ja über seinen Computer dann gestreamt. Ich habe da nochmal viel Streaming-Equipment dann auch mitgebracht. Und ja, es war einfach ein Riesenerfolg, nochmal das auf dem Major zu machen. Hat mir riesen viel Spaß gemacht. Ich hatte dann auch nochmal viel Freude daran, auch die Preise zu gestalten. Da haben Fly, so ich und auch ein bisschen mit der Hilfe von Mans haben uns noch ein paar so coole Sachen überlegt. Der Fly, so hat da auch nochmal selber dann auch nochmal ein bisschen Geld auch in die Hand genommen und gesagt, ey, lass nochmal irgendwie coole Preise machen. Und ich glaube, die Fotos sind auch im Crossover-Discord von den großen Artprints.
Ja.
Also erster Platz war ein großer Kai, zweiter Platz war Milja, my waifu, und dritter Platz war Ino. Ja. Und genau, hat mir dann nochmal einen coolen Pokal auch prägen lassen mit einem coolen Slogan drauf. Also, ich glaube, jetzt nochmal vielleicht TO-technisch, ich glaube, die Leute haben keine Lust mehr auf normale Medaillen und Pokale. Also ich glaube, die Leute wollen eher Merchandise haben und Dinge haben, die irgendwie ihr Spiel betreffen, weil wer geht zu einem Turnier für irgendein Game? Die Leute, die halt dieses Spiel lieben, die haben das Spiel schon. Und ein Pokal ist zwar cool, aber den stellst du dann halt hin und dann geht er so ein bisschen verloren. Und ich glaube, Poster, also ne, so Sachen, die auch hier überall stehen, ich glaube, das sind Sachen, die da auch als Preise sehr attraktiv sind, weil es dann nochmal so, dass die Passion halt für die Games auch an sich nochmal sehr beflügelt. Klar, es gibt auch coole Pokale, ich habe auch irgendwie vor kurzem so einen Pokal gesehen, das war dann so ein Schwimmpokal mit so einem Schwimmerlogo drauf und dann stand da irgendwie drauf Drowning in Pools oder so. Also da gibt's auch coole Ideen, aber ich glaube, so dieser klassische Pokal ist, glaube ich, nicht mehr so attraktiv, wie das vielleicht mal war. Und deswegen hatte ich da jetzt auch nochmal Interesse, nochmal einfach was Cooles auch zu machen, ne, für die Striver.
Ja, ich habe es gesehen, finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ihr habt quasi bessere oder coolere Pokale beziehungsweise ja, Preise gehabt damit als die Main Games letztendlich sogar. Also, die Halliwell hochgehoben war, fand ich auch cool.
Die Hantel war sehr geil. Ja, ja.
Sowas halt.
Sowas ist halt cool. Ja, ja. Also die Hantel fand ich sehr, sehr cool. Ich meine, Capcom hat ja nochmal auch viele Preise auch, also ich weiß nicht, ob das dann Preise waren, aber ich habe zumindest an dem TO-Desk.
Ja, viel, es gab auch so eine Tombola, wo wir dann.
Ja, ja, aber da habe ich halt noch so, ich meine, ich finde Luke jetzt nicht so attraktiv, aber das Luke-Poster war nochmal cool. Ich glaube, da kann man nochmal viel Cooles machen, ja. was halt so Preise angeht. Und ja, hoffentlich wieder.
Ja, ja, also Crossover wird wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich in einer noch cooleren, größeren Form wiederkommen und wir schauen mal, was wir da noch so machen werden in Zukunft zusammen. Das muss natürlich im ganzen Team immer alles besprochen werden, aber ich kann nur sagen, also alle aus dem Team waren sehr beeindruckt von allen Side-Events, wie gut die
das angenommen wurden. Ja. Das freut mich sehr. Ich hätte auf jeden Fall Interesse daran, wieder mit dabei zu sein. Oder zumindest Fragen zu beantworten, falls irgendwie wegen Strive was offen ist. Und prinzipiell wegen Strive, vielleicht jetzt Ausblick. Ich denke, wenn bei Strive die Online-Probleme nachhaltig behoben werden, bleibt auch die Offline-Community aktiv. Mhm. Aktuell gibt es so ein paar Baustellen, an denen Arxis auf jeden Fall arbeiten müsste. Ich glaube, es ist vor kurzem nochmal einen großen Patch, der die Game-Mechanics nochmal groß geändert hat, was eigentlich gut für das Game ist. Aber wenn halt online weiterhin so buggy bleibt, dann gehen die Leute halt zu den anderen Games. Ne? Dann wird halt SF6 attraktiver und dann geht den Leuten so ein bisschen die Energie aus.
Ja.
Also gilt hier Strive quasi treu zu bleiben. Aber solange online weiterhin läuft, wird auch offline ganz sicher weiterhin mit oben dabei sein. Und ich hatte da auch mit dem E-Sports-Manager von Bandai Namco, mit dem Flo Samaya auch ein bisschen nochmal drüber gesprochen. Und ich denke mal, dass Strive auch weiterhin bleiben wird.
Ich denke auch, ja. Die Community ist ja schon sehr groß geworden und wird denken, also es würde mich wundern, wenn die alle aufhören, Strive zu spielen plötzlich.
Nee, ich glaube nicht, dass die aufhören. Ja. Wir sind auf jeden Fall immer da. Wir sind in den ganzen Discords vertreten und hier die deutsche Guiltige Strive Community hat sich jetzt eigentlich hauptsächlich in dem GGST Dach-Server versammelt. Also Dach ist quasi Deutschland, Österreich, Schweiz. Weil im Hard Edge ist da, glaube ich, nicht so das Zuhause für. Ansonsten sind die europaweit auch sehr gut vernetzt. Und wir sind da.
Ja, cool. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass das weiterhin so gut läuft in der Strive-Community. Und
ja, vielen Dank.
Danke dir auch, dass du hier heute unser Gast warst, stellvertretend für die Strive-Community.
Ach, ich weiß nicht, ob ich stellvertretend bin, aber...
Ja doch, also zumindest in der deutschsprachigen Strive-Community kennt man dich ja jetzt, glaube ich, schon an jeder Ecke.
Also ich würde sagen, zumindest in NRW kennt man mich. Und ich bin halt in ein paar Servern, sieht man mich hier und da. Jetzt repräsentativ allgemein würde ich nicht sagen, also... Der Decknut, der ist einer der Admins von dem Europa GGS, also Strive Server, ist auch deutsch. Der ist auch nochmal viel aktiver, ist viel auch online. Und ansonsten gab es jetzt auch vor kurzem noch hier das Major in München. Wie ist das nochmal?
Fighters Fest.
Fighters Fest, genau. Die haben auch nochmal eine große Strive-Sending. Die waren nämlich jetzt auch beim Crossover da.
Mhm.
Hatte dann mit denen auch nochmal viel über TO-Sachen bezüglich Strive gesprochen. Also ich bin ja nicht der Einzige. Sind ja auf jeden Fall ein paar Leute da. In Berlin gibt's auch ein paar. Aber ja, freut mich auf jeden Fall, dass ich da hoffentlich den Eindruck schinde, dass die Strive-Leute da sind, weil wir sind nämlich definitiv da. Und ansonsten, ja, wenn irgendwie Fragen wegen Strive sind oder so, falls irgendjemand zuschaut und sich fragt, ey, was geht bei Strive offline oder so, dann könnt ihr mir gerne auf Discord schreiben. Ich bin auf Discord @human.blue. Ansonsten findet mich im Hard Edge oder im Core Gamer Treff Discord oder im Insert Game Discord. Ansonsten fragt ihr irgendwen, wahrscheinlich weiß irgendwer, wo man mich findet.
Ja.
Und freut mich auf jeden Fall, hier sein zu dürfen auch. Und auch dir an der Stelle auch danke, dass du mit dem CGT auch die Fighting Game Community an sich unterstützt und auch im Prinzip meine erste Stufe, im Prinzip um eine Ecke warst in die FGC. Und ich glaube, solange halt der Enthusiasmus da bleibt und man Freude daran haben kann, dass andere Leute Freude haben, egal welches Spiel sie spielen.
Genau, das ist das Wichtigste.
Ne, so, weil dieser Videospiel-Rassismus, der geht mir auf den Sack.
Nee, braucht man auch nicht. Spielen bei uns so viele Leute, so viele unterschiedliche Sachen, teilweise gar keine Fighting Games, teilweise Nintendo, teilweise Smash. Natürlich wird da hier und da mal ein Witz gegenseitig gemacht.
Ja klar, ne? Ein bisschen Shit-Talk muss sein.
Ja, genau. Aber am Ende sitzen wir hier alle und essen unsere Burger oder unsere Pizza, was auch immer und haben einfach Spaß zusammen.
Ja, das ist ganz wichtig und ich glaube, das bleibt dann auch. Ne? Und wie gesagt, über die komischen Ecken bleiben dann Leute auch an der FGC hängen. Oder kommen in die FGC rein und ich glaube, wenn man freundlich und offen bleibt und den Leuten irgendwie mal ein bisschen was zeigt und Sachen erklärt, dann bleiben die Leute auch, ne? Den Leuten die Tools geben, dann auch selber zu lernen und ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, in die FGC einzusteigen als jetzt.
Ja.
Jedes Game, egal was man zocken will, man kann es zocken und es gibt Leute, die das auch spielen wollen.
Ja, ich glaube, das fasst ganz gut zusammen und damit beende ich dann auch jetzt den Podcast. Ich danke dir nochmal, dass du hier warst.
Und ja, vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal, Leute.
Gerne, gerne.
Danke fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Einschalten und ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge heute gefallen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns auch in Zukunft hier mal im Chorgamer-Treff in Mönchengladbach besuchen kommt. Wir öffnen dienstags ab 17 Uhr mit offenem Programm, freitags ab 17 Uhr und samstags ab 14 Uhr. Das aktuelle Programm findet ihr immer auf unserer Homepage chorgamertreff.de oder kommt gleich in unseren Discord unter discord.chorgamertreff.de. Jeder ist hier willkommen, einzige Voraussetzung ist, dass ihr mindestens 18 Jahre alt seid. Momentan finden außerdem jeden Freitag ab 17 Uhr die Super Smash Brothers Ultimate Weeklies statt, die von der Smash Community NRW eigenständig bei uns organisiert werden. Die Tekken 8 Community trifft sich bei uns jeden zweiten Samstag zum Biweekly Tekken 8 Turnier. Und die Street Fighter 6 Community einmal im Monat samstags zur Monthly Turnierserie See Me Offline. Darüber hinaus wird es in diesem Jahr noch eine ganze Menge weiteres Programm geben. Geplant sind etwa ein Mario Kart 8 Familientag, eine Mario Kart Double Dash LAN Party auf originalen GameCube-Systemen, ein Indie Games Event, eine Xbox System Link LAN Party, ein Shoot'em Up Community Event und eine Retro PC LAN Party und vieles mehr. Und wenn ihr auch Lust habt, mit eurer Gaming-Community bei uns im Chorgamer-Treff Fuß zu fassen, dann sprecht mich einfach darauf an und mal schauen, was sich da machen lässt. Nochmal vielen Dank fürs Einschalten und ich hoffe, wir hören uns dann bald wieder. Bis dann!